Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Folge 35, Assetklassen. Willkommen in einer neuen Finanzdenglisch-Folge. Ich möchte heute mal wieder einen gerne benutzten Begriff erklären, der einem immer wieder begegnet, den auch ich häufig verwende. Ich habe ihn auch schon häufiger erklärt. Aber ich habe mir gedacht, ich möchte mal diesem Begriff einen eigenen Podcast widmen, um mal zu erläutern, was es eigentlich mit diesem Wort auf sich hat. Die Rede ist von Assetklassen. Ein Wort, was man auch im Radio immer wieder hört, was ich mit meinen Kunden immer verwende und manchmal gefragt werde, was meinen Sie eigentlich damit? Was ist denn das eine Assetklasse? Ja, was ist das? Assetklasse ist ein wichtiger Begriff, denn er sagt letztendlich, wo mein Geld eigentlich angelegt ist. Also ganz grob gesagt geht es um Anlageklassen. Asset heißt nichts anderes als Wert, also Klassen von Werten. Wie klassifiziere ich meine Anlagen? Ich habe immer schon gesagt, dass es diese drei klassischen Assetklassen, Anlageklassen gibt. Die Rede ist von Aktien, Anleihen und Immobilien. Das sind so die drei Klassiker, die auch in meiner Income-Strategie immer wieder zur Anwendung kommen. Denn das sind die Anlageklassen, die tatsächlich echte Erträge erwarten lassen, und das sind eigentlich auch fast die einzigen. Es gibt noch ein paar andere, aus denen es Erträge gibt, aber das sind so die wichtigsten. Bei Aktien haben wir die Dividenden als Erträge, bei Anleihen, das was ja immer Geldverleihgeschäfte sind, da haben wir die Zinsen als Erträge, bei Immobilien haben wir die Mieten als Erträge. Das sind die wichtigsten Anlageklassen, die man kennen sollte, aber es gibt eben auch noch andere. Und es ist wichtig zu verstehen, wo die Unterschiede sind, denn nur dann kann man für sich entscheiden, ob das für einen selber interessant wird. Was immer wieder, worauf ich auch häufig angesprochen werde, was in den Medien kommt und was leider auch immer sehr viel als Betrug genutzt wird, das ist die Anlageklasse Kryptowerte. Oder, um mal eine dieser Anlagen rauszunehmen, Bitcoin. Also Kryptowerte, ganz grob, da gibt es zwei große Unterschiede. Das eine sind die Kryptowährungen, wo eben auch der Bitcoin oder Ethereum dazugehört. Und das andere sind die Token. Das Beispiel sind die NFT, die Non-Fungible Tokens. Das war auch eine kurze Zeit so ein Hype, da geisterten durch die Medienlandschaft immer wieder irrsinnige Geldbeträge, die für irgendwelche kleinen verpixelten Bildchen ausgegeben wurden, nur weil sie von irgendeinem dollen Künstler stammten und weil sie eben wirklich einmalig sind. Also diese Non-Fungible Tokens, die können eben nicht repliziert werden, daher auch dieser Begriff nicht tauschbar, also einmalig, das ist dieses NFT. Im Gegensatz zu Bitcoin und Ethereum, also diesen Währungen, die natürlich austauschbar sind und austauschbar sein sollen. Es gibt also keinen einzigartigen Bitcoin, der mehr wert wäre als ein anderer, sondern ein Bitcoin ist ein Bitcoin und der hat immer den gleichen Wert. Das sind also diese Kryptowerte und auch die sind eine Anlageklasse. Jetzt ist die Frage, Mensch, ich habe immer wieder von Leuten gehört, die haben sehr viel Geld mit Bitcoin verdient, soll ich da nicht auch anlegen? Ja, die wichtigste Frage ist erstmal, ist das wirklich eine Anlage? Also ist das eine Anlageklasse im deutschen Sinne? Deshalb habe ich auch gesagt, das kann man nicht so direkt übersetzen. Für mein Verständnis ist das keine Geldanlage, also keine Investition, sondern es ist eine Spekulation. Denn die wichtige Frage, die ich mir immer stellen muss, ist, bekomme ich aus meiner Geldanlage einen Ertrag oder wette ich nur auf eine zukünftige Kursentwicklung? Und das ist genau das, was ich bei Kryptowerten tue. Ein Bitcoin hat genau wie jede andere Währung auch keinen Ertrag, außer wenn ich ihn verleihe und dafür irgendwelche Zinsen als Ausleihgebühr bekomme. Aber wenn ich einfach nur Bitcoin kaufe oder NFT kaufe, dann hoffe ich darauf, dass der Kurs dieses Bitcoin in Zukunft kräftig steigt. Dass er das tatsächlich getan hat, will ich nicht abstreiten. Aber meine letzte Folge war ja zum Thema Volatilität. Und wer sich die Wertentwicklung des Bitcoin ansieht, der versteht, dass in erster Linie Volatilität da ist und erst in zweiter Linie Wertentwicklung. Es gibt auch kein Gesetz, nach dem der Bitcoin irgendwie immer weiter steigen muss. Ich wäre also sehr vorsichtig bei solchen Investitionen, auch wenn sie immer wieder in meinem Spam-Ordner auftauchen, wo mir gesagt wird, dass ich jetzt doch endlich mit Bitcoin-Investments reich werden könnte. Deshalb Kryptowerte lieber Finger davon lassen, vielleicht auch bei einem Fondsmanager. Es gibt da einige Investmentfonds, die tatsächlich Kryptowerte mit im Fondsvermögen haben. Das geht. Es gibt auch einen sehr spekulativen Wert, der auf die Unternehmen setzt, also das Aktienfonds auf die Unternehmen setzt, die sich mit Kryptowerten befassen. Auch das wäre eine Möglichkeit, dieses Thema quasi über Bande zu spielen, wo ich auch sagen würde, jawohl, da bin ich dabei, denn da kaufe ich wieder Aktien. Ich lege eben nur das Thema fest, weil ich der Meinung bin, dass diese ganzen Kryptowerte in Zukunft an Bedeutung gewinnen werden und die Unternehmen, die sich damit beschäftigen, die werden in Zukunft höhere Gewinne machen. Also das wäre wieder okay, wie gesagt, über Bande. Eine andere Anlageklasse, die man über Bande spielen kann, das habe ich auch schon mal in einem eigenen Podcast erläutert, das ist die Anlageklasse Private Equity. Auch das ist wieder eine Investition, denn Private Equity sind auch wieder ganz normale Unternehmen, an denen ich mich beteilige, aber solche eben nicht an der Börse gelistet sind. Das können übrigens auch Aktiengesellschaften sein. Nicht alle Aktiengesellschaften sind an der Börse notiert. Ich bin selber Aktionär bei einer Firma, die nicht an der Börse notiert ist. Problem ist halt, diese Aktien, die man dann besitzt, die kann man nicht einfach verkaufen. Jedenfalls nicht an der Börse, sondern man muss dann halt einen Käufer dafür finden, den man für diese Aktien begeistern kann. Und dann muss man auch noch einen Kurs aushandeln, denn es gibt keinen Kurs. Der Kurs wird nur an der Börse festgelegt. Über Bande spielen kann man diese Anlageklasse auch, habe ich schon erläutert, indem man Firmen kauft, die ihrerseits in Private Equity Gesellschaften investieren. Das sind sogenannte Beteiligungsgesellschaften. Und die bekannteste Beteiligungsgesellschaft ist die Berkshire Hathaway. Das ist die Investmentfirma von Warren Buffett. Und die haben immerhin fast 20% Wertzuwachs jedes Jahr. Im Schnitt, ne? Immer dazu gesagt. Die haben auch mal negative Jahre, aber im Schnitt kann man sagen, hat diese Aktie ungefähr 20% Wertzuwachs seit den 60er Jahren, wo es diese Firma gibt. Das ist eine ganze Menge. Deshalb ist Private Equity auch eine sehr interessante Anlageklasse. Auch damit kann man natürlich spekulieren, also man kann auch mit Aktien, Anleihen und Immobilien spekulieren. Es kommt halt immer darauf an, ob ich kurzfristig auf Kursgewinne setze oder ob ich langfristig auf Erträge und die langfristige Wertentwicklung des Unternehmens setze. So, jetzt haben wir schon 5 Asset-Klassen, wenn ich richtig gezählt habe, also Aktien, Anleihen, Immobilien, die Klassiker, und Kryptowerte und Private Equity. Aber es gibt noch einige mehr. Was viele kennen werden, das ist das Thema Edelmetalle. Edelmetalle ist im Grunde eine Untergruppe der Rohstoffe, wird aber gerne auch als eigene Assetklasse gesehen. Und hier wird insbesondere das Gold immer wieder als eigene Assetklasse herangezogen. Gold als das Edelmetall, das zwar nicht das wertvollste Edelmetall ist, aber das eben eine ganze Menge positiver Eigenschaften hat. Man kann es gut umformen, es sieht schön aus. Es hat eine große Verwendung in der Schmuckindustrie, aber das wäre es dann auch schon gewesen. Ansonsten hat Gold zum Beispiel in der Industrie so gut wie gar keine Bedeutung. Also man kann Sachen vergolden und ich glaube auch bei Elektronikbauteilen, da ist es manchmal wichtig, dass Sachen mit Gold überzogen sind. Nicht? Diese hochwertigen Steckverbindungen sind auch häufig mit Gold überzogen, aber das sind halt eben eher kleine Anwendungen. Ansonsten braucht eigentlich kein Mensch Gold außer Zahnärzte. Das ist auch der Grund, warum ich auch hier wieder warnend den Zeigefinger hebe und sage, vorsichtig, auch bei Gold, bei Edelmetallen überwiegt der spekulative Charakter. Letztendlich ist es tatsächlich eine Spekulation, ob ich sage, Gold steigt im Preis oder steigt nicht. Das ist das Gleiche, als wenn ich ein Fass Öl kaufe und darauf setze, dass der Ölpreis steigt oder sinkt. Also dieses ganze Thema Rohstoffe und Edelmetalle, das hängt immer an den Marktpreisen. Es gibt einige Rohstoffe, die einen sehr engen Bezug haben zu Konjunkturindikatoren. Beispiel ist der Kupferpreis. Der wird gerne herangezogen, um den zukünftigen Bedarf der Industrie abzuschätzen. Immer wenn der Kupferpreis steigt, dann heißt das, oh, es wird mehr Kupfer gebraucht. Und Kupfer ist eines der wichtigsten Industriemetalle, gerade eben auch was Elektronik angeht. Also wenn der Kupferpreis steigt, dann ist es häufig ein Indikator dafür, jo, jetzt geht's mit der Wirtschaft wieder bergauf. Ja? Aber das gilt eben nicht für Gold. Gold hat mit der realen Wirtschaft herzlich wenig zu tun. Im Gegenteil, Gold ist häufig gegenläufig zu Aktien. Also immer wenn die Leute Angst kriegen, verkaufen sie ihre Aktien und kaufen Gold. Und das ist so einer der Gründe, warum viele Fondsmanager sagen, ich habe gerne Gold statt Bargeld in der Kasse. Denn Gold ist quasi eine Versicherung gegen Börsencrashs. Aber meine Überzeugung ist, in den Händen von Privatanlegern hat Gold eigentlich nichts zu suchen. Außer man hat wirklich so eine strategische Reserve, das sage ich auch immer. Wer also wirklich der Meinung ist, alles geht den Bach runter und in Zukunft gibt es auch kein Geld mehr, der kann ruhig mal so ein paar Goldmünzen bei sich zu Hause aufbewahren. Tatsächlich bei sich zu Hause im Garten eingebuddelt, das meine ich ernst. Denn wenn es denn wirklich zur richtigen Krise kommt, dann versuchen Sie mal, an Ihr Bankschließfach zu kommen. Das ist dann leider geschlossen. So, jetzt fehlt noch eine Anlageklasse und das sind die Derivate. Derivate ist auch wieder so ein Fremdwort, was man vielleicht auch besser als Hedgefonds kennt. Also Derivate werden in Hedgefonds eingesetzt. Derivate sind an sich nichts Schlimmes, ganz im Gegenteil. Ich habe da auch schon mal was zugeschrieben. Der Begriff Hedging ist Englisch Hecke und kommt davon, dass man eben etwas schützen, umzäunen möchte. Also mit einem Derivat schütze ich mich eigentlich vor Kursverfall. Das ist zum Beispiel für Versicherungen oder auch für Pensionskassen, die mit Schwankungen, mit Volatilität nur ganz schwer leben können. Extrem wichtig, dass sie sagen, okay, wenn ein größerer Börsencrash kommt, dann muss ich eine Versicherung haben, um einen Ausgleich für diese Kursverluste zu haben. Und das kann man mit Derivaten machen. Übrigens auch moderne Landwirte arbeiten sehr viel mit Derivaten. Das heißt, sie verkaufen ihre Ernte, bevor sie überhaupt etwas eingesät haben. Das sind Derivate, das sind sogenannte Futures. Das heißt, sie legen heute schon einen Preis für ihre Ernte, die sie im Herbst einfahren, fest. Das ist nichts anderes als ein Geschäft, das ich in der Zukunft oder zu zukünftigen Zeitpunkt mit festgelegten heutigen Preisen mache. Auch Flugzeugbauer oder die ganze Bauindustrie, die sehr viel mit Stahlpreisen zu tun hat, arbeitet mit Derivaten. Wenn die heute ein Angebot abgeben würden und darauf hoffen, dass in 2 oder 3 Jahren, wenn das Haus dann gebaut wird, der Stahlpreis noch der gleiche wäre, das wäre Selbstmord. Da muss man also auch, wenn man zu diesen Preisen heute Angebote abgibt, dann muss man diesen Preis für die Zukunft absichern. Also Derivate ist nichts Schlimmes. Problem ist nur, wenn ich die Derivate nicht mehr gemeinsam mit zum Beispiel Aktien einsetze, weil ich also mit dem Derivat die Aktie versichern will, sondern wenn ich die Derivate ohne ihren Basiswert einkaufe und nur noch mit Derivaten handle. Das ist dann wirklich diese reine Spekulation, was eben Hedgefondsmanager machen, die, weil es da eben deutlich größere Hebel gibt, gerne mit Derivaten spielen. Und ja, wie gesagt, da ist sehr viel Spekulation dabei. Und da sollte man selber auch nur mitarbeiten, wenn man davon was versteht. Ich habe ein paar Kollegen, die so eine richtig klassische Bankausbildung gemacht haben. Die lieben Derivate, die können aber auch damit umgehen. Deswegen auch hier große Warnung, Finger weg, wenn man nicht weiß, was man damit tut. Das sollte man wirklich nur machen, wenn man ganz genau weiß, was man damit macht. Ja, also Schlusswort. Wenn Sie sich fragen, ob eine Investition sinnvoll ist oder nicht, würde ich als konservativer, im Sinne von werterhaltender Anleger immer die Frage stellen, welchen Ertrag bekomme ich? Also kann ich von dem Geld, das ich investiere, einen laufenden Cashflow, also einen Geldfluss erwarten, im Sinne von Mieteinkünften, von Zinseinkünften, von Dividenden, die ja mindestens einmal im Jahr an mich zurückgezahlt werden, ohne dass ich mein Investment auflösen muss. Immer dann, wenn ich also eine solche Ertragsquelle habe, dann habe ich eine Investition. Im zweiten Schritt muss ich dann auch prüfen, ob die sinnvoll ist. Also meine Kunden kennen meine Skepsis, was Immobilien als Investition angeht. Ich muss also immer prüfen, ob die Rendite und das Risiko, was ich eingehe, einen vernünftigen Zusammenhang zu meinen Erträgen hat. Dann ist die Investition auch sinnvoll. Das soll's für heute mal wieder gewesen sein. Und wer noch Fragen zu einzelnen Asset-Klassen hat, der mag mich gerne ansprechen. Ich werde in Zukunft auch nochmal dieses Thema aufgreifen. Denn wer hätte es gedacht, auch innerhalb der einzelnen Asset-Klassen, also nehmen wir mal zum Beispiel Aktien, gibt es natürlich wieder Unter-Asset-Klassen. Also ich kann mich ja auch entscheiden, dass ich jetzt zum Beispiel nur in US-amerikanische Unternehmen anlege oder, wie es hier unsere Banken gerne empfehlen, nur in deutsche Aktien. Nebenbei gesagt, völlig absurd, sowas zu tun, aber ja gut, Banken halten das für sinnvoll. Ich kann mich auch entscheiden, international anzulegen, aber nur in Großunternehmen oder umgekehrt, was ich derzeit empfehle, vielleicht überwiegend in kleine Unternehmen, weil die gerade unterbewertet sind. Ich kann mich auch für bestimmte Branchen entscheiden, also zu sagen, ich möchte in Technologie investieren, ich möchte in Healthcare, sprich Gesundheitswesen investieren. Also es gibt noch eine ganze Menge Möglichkeiten, diese Asset-Klassen noch feiner aufzuteilen und auch innerhalb einer Asset-Klasse, einer Anlageklasse, nochmal eine Diversifikation zu erzielen. Ja, genießen Sie weiterhin den schönen Sommer und bis zum nächsten Mal, Ihr Michael Schulte. Das war Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Für weitere Folgen abonnieren Sie unseren Podcast und schauen Sie auf meiner Website vorbei.